alles digitalisieren. Eine Gesprächsrunde zu Plattformfaschismus, Mode und Offline-Lifestyle. Heute mit Sibylle Berg, Patrick Breyer und Volker Birk.
Also, guten Morgen. Guten Morgen, liebe Menschen hier in diesem. Wir sitzen gerade hier in einer Chill-Lounge zusammen mit Patrick Breyer, dem berühmten Oberlandesgerichtsprofessor und Datenprofessor für alles, und Volker Birk, der das Internet erfunden hat, und mir, die ich es gerade zerstöre. Und wir wollen heute über ein Thema reden, was allen, die ein bisschen Ahnung von Überwachung haben und dem Kampf dagegen, ein völlig neues Thema sein wird, noch nie gehört. Es ist die Trommelwirbel Vorratsdatenspeicherung. Also ich habe gerade mal geguckt und habe mich versucht, im Dickicht der EU-Webseite zurechtzufinden, und der Oberlandesgerichtsprofessor wird mich berichtigen. Da ist eine Initiative am Laufen, dass die EU-Kommission die Vorratsdatenspeicherung, die meines Wissens, und ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, 2017 in Deutschland vom Tisch gekommen ist, verboten, glaube ich, durch das Gericht Münster. Da war Patrick damals wahrscheinlich Chef. Also jetzt gibt es da wieder eine Initiative, das soll alles wieder kommen. Bis zum 18. Juni hat der Bürger in der EU Gelegenheit, dem zu widersprechen oder seine Meinung kundzutun. Das haben ein paar Menschen gemacht. Es wird keinerlei Auswirkung haben, weil es geht um alles. Es geht der Kommission wie immer mit dieser Vorratsdatenspeicherung. Ich liebe dieses Wort. Wir müssen dann mal klären, ob es ein besseres gäbe, was jeder versteht. Es geht Ihnen unter dem Punkt Aspekt gesellschaftliche Auswirkungen darum, Straftaten wirksamer aufzudecken, zu untersuchen, zu verfolgen und sowohl online als auch offline eine sichere Gesellschaft, für die Bürgerinnen und Bürger der EU zu gewährleisten. Die positive Auswirkung dürfte es sowohl auf die nationalen Strafverfahren als auch auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Kriminalitätsbekämpfung geben. Das ist auch für die Wirtschaft gut und so weiter. Ich will euch nicht langweilen. Herzlich willkommen zurück. Vorratsdatenspeicherungseinführungsversuch. Und als erstes sollten wir mal klären, was sich hinter diesem Wort verbirgt, für alle, die das jetzt zum ersten Mal hören. Und ich glaube, das sind die meisten. Wer möchte das Wort erklären? Was heißt es? Warum heißt es so beschissen? Ist das, um uns abzulenken von dem, was es wirklich heißt? Heißt es nicht einfach komplett Überwachung? Ich gebe weiter an einen der beiden Herren im Raum.
Ja, der Grund dafür, warum wir uns wirklich seit Jahrzehnten dagegen auflehnen, auf die Straße gegangen sind, es hat sich ein Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung gebildet. Es gab Massendemonstrationen unter dem Slogan Freiheit statt Angst. Der Grund dafür ist, dass die Vorratsdatenspeicherung wirklich ein Dammbruch ist. Das heißt, es wird nicht mehr gegen Verdächtige ermittelt, sondern es wird rein vorsorglich, also auf Vorrat, ins Blaue hinein, im Grunde genommen das Kommunikationsverhalten, das Bewegungsverhalten, aber auch Informationen über unsere Internetnutzung von der ganzen Bevölkerung gesammelt und einfach mal auf Halte gelegt für den Fall, dass sich jemand dann dafür interessiert. Und diese Vorratsdatenspeicherung bedeutet, dass wenn wir unser Smartphone nutzen, dass unsere Kontakte, das heißt, mit wem haben wir Textnachrichten telefoniert, aber auch mit welcher Kennung waren wir im Internet unterwegs, dass das quasi zusammen auch mit der Funkzelle, in der wir das Smartphone genutzt haben, also mit unserem Standort, quasi ohne jeden Anlass gespeichert wird. Und ursprünglich war es so, das sollte 6 Monate lang von der kompletten Bevölkerung gespeichert werden. Das heißt, einen wirklich vertraulichen, anonymen Kontakt, wie man ihn in vielen Bereichen der Gesellschaft braucht. Denken wir zum Beispiel an die Informanten der Presse, an die Whistleblower, aber auch, wenn sich jetzt jemand zum Beispiel von einem Strafverteidiger beraten lassen will, weil er eine Straftat begangen hat, aber auch bei bestimmten gesundheitlichen Beschwerden, gibt es eben doch eine große Nachfrage nach vertraulicher Beratung und im Zweifelsfall auch nicht nachvollziehbarer Beratung, weil es eben abschrecken kann, wenn ohne jeden Grund quasi jeder Kontakt aufgezeichnet wird. Und tatsächlich war es auch so, dass in der Anfangszeit, als die Vorratsdatenspeicherung erstmals eingeführt wurde, dass es da eine sehr breite Ablehnung gab und dass uns auch viele Berufsträger, Berufsgeheimnisträger nennt man die ja, berichtet haben, das wirkt sich aus. Bestimmte Quellen wollen jetzt nicht mehr mit uns reden, wenn jeder Telefonanruf quasi dann nachvollziehbar ist. Ne? Wer hat was aus einer Behörde rausgeleakt? Oder aus einem Unternehmen, kann man ja dann quasi an den Verbindungsdaten ablesen. Und so ist es gekommen, dass es einen Riesenaufstand gab. In dem Fall interessanterweise ist das Bundesverfassungsgericht gar nicht so grundrechtsfreundlich gewesen und hat dann nur ein paar Auflagen eingezogen. Und es war dann der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, der entschieden hat, also ins Blaue hinein die komplette Bevölkerung abzubilden, das geht so nicht, das geht viel zu weit. Und hat deswegen dann tatsächlich nach einigen Jahren die komplette EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung gekippt. Dazu muss man wissen, man konnte das national nicht durchsetzen und deswegen hat man es über die EU gemacht. Wie so oft, da waren die Widerstände weniger, da hat keiner aufgepasst. Und da hat man dann so eine Richtlinie hingekriegt, die dann jeder einzelnen EU-Staat umgesetzt hat in nationalem Recht. Und nachdem diese Richtlinie gekippt war, hat dann eben auch die deutschen Gerichte entschieden, dann ist auch das deutsche Umsetzungsgesetz hinfällig. Man sagt auch juristisch, es ist unionsrechtswidrig und deswegen nicht anwendbar. Und deswegen war die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland im Grunde genommen nur kürzere Zeit, wenige Jahre in Kraft und seitdem nicht mehr. Man hat dann nochmal wieder einen Versuch unternommen, sie wieder einzuführen, aber auch das vergeblich. Im Moment wird also quasi nicht für die Strafverfolge auf Vorrat gespeichert. Man muss aber sagen, dass die Unternehmen für eigene Zwecke doch zur Störungsbeseitigung und so weiter, wie das begründet, doch immerhin mindestens 1 bis 2 Wochen auf Vorrat speichern. Und das ist besonders relevant im Bereich Internet. Also wenn man im Internet surft und zum Beispiel irgendwie Raubkopien da, Tauschbörsen nutzt und so weiter, dann kann und wird das tatsächlich massenhaft abgemahnt und verfolgt auf der Grundlage dieser Daten, die die Unternehmen ohne Rechtspflicht im Grunde genommen freiwillig mindestens 7 Tage lang sammeln. Das ist die sogenannte IP-Adresse, wie eine Art Nummernschild, mit der wir im Netz unterwegs sind. Die ist im Moment etwa 1 bis 2 Wochen lang zuordnenbar und damit unsere Aktionen im Netz auch rückverfolgbar. Und der neueste Plan im Koalitionsvertrag in Deutschland ist jetzt, das sollen künftig drei Monate werden. Und worüber wir heute sprechen, es sind die EU-Pläne. Die gehen nochmal weiter, aber da lasse ich jetzt erstmal euch auch nochmal was sagen, bevor ich die auseinandernehme.
Volker, du warst noch nicht dran.
Ich wäre noch nicht dran, aber ich hab eben gelernt, jetzt habe auf einmal ich das Internet. Ich glaube, das ist eine Verwechslung. Das Internet hast ja du erfunden. Nee, ich sehe das Ganze eher traditionell. Patrick ist da ja fachlich tief drin. Bei mir ist das auch ein bisschen Wehmut. Ich war damals auf dem Gründungstreffen, auf dem Kongress, damals vor, im Dezember werden es 20 Jahre, habe ich eben nachgeguckt. Da werden wir Jubiläum haben. Der Widerstand gegen die Vorratsdatenspeicherung hat das 20-Jährige. War ich auf dem Gründungstreffen vom AK Vorrat, kann mich nicht mehr so richtig an alle Details erinnern. Für mich als Nicht-Juristen ist es eher so etwas wie eine Wiederholung in Endlosschleife. Also es sind immer dieselben Argumente. Es ist immer so, dass es die Politik will. Es ist immer so, dass es klar verfassungswidrig und gegen die Menschenrechte ist. Es ist immer so, dass die Strafermittler, die tatsächlich den Job machen, sagen, nein, wir hätten lieber Quick Freeze. Also das sind so sich wiederholende Muster. Das ist die Vorratsdatenspeicherung, ist der Wiedergänger der Überwachungswarntechnologien. Das ist etwas, da muss man irgendwann mal das hinkriegen, einen Holzpflock durchs Herz zu jagen, nachdem das wieder beerdigt ist, damit es nicht wieder aufsteht. Also so ungefähr. Ich kann mir natürlich aber auch vorstellen, dass die Frau von der Leyen momentan hochmotiviert ist, dadurch, dass sie ja jetzt sehr gerne Gerichtsurteile von europäischen Gerichtshöfen ignoriert. Sie wurde ja verurteilt. Sie muss auspacken, wie sieht es mit den Verträgen mit der Firma Pfizer aus? Und ich hab sie noch nicht auspacken gesehen. Ich hätte nicht mal gesehen, dass sie einen Koffer dabei hat. Also wahrscheinlich ist sie jetzt motiviert und denkt, ach, wenn jetzt die Gerichtsurteile von so europäischen Gerichtshöfen gar nicht so wichtig sind, wie alle denken, vielleicht versuche ich es dann auch mal wieder mit der Vorratsdatenspeicherung. Warum nicht? Das ist doch lustig. Hatten wir jetzt das schon mehrere Monate nicht mehr gehört, oder Patrick? Wie lange ist es her? Jetzt 20 Jahre lang, alle paar Monate kommt irgendwie das Thema von irgendjemand, von irgendeiner Pappnase.
Sie haben sich lange Zeit nicht getraut, aus ihren Löchern raus, weil der Widerstand groß war, weil wir ordentlich Zoff gemacht haben, auch weil die Gerichte da klare Ansagen gemacht haben und man nicht nochmal auf der Nase landen wollte. Es ist ja sehr selten, dass eine komplette Richtlinie für grundrechtswidrig erklärt wird. Ja? Die komplette Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung wurde aufgehoben. Das ist natürlich eine klatschende Niederlage. Man muss aber auch sagen, dass die EU-Regierungen haben das nie akzeptiert. Ne? Die haben dann trotz dieses Urteils einfach auf eigene Faust, also mit nationalen Gesetzen, weitergemacht. Dann sind auch die vom Europäischen Gerichtshof kassiert worden. Man hat aber weitergemacht. Man hat die Gesetze in ähnlicher oder nur leicht veränderter Form dann wieder beschlossen. Und gleichzeitig hat man einen so großen Druck auf die Richterinnen und Richter aufgebaut und sie quasi für mitverantwortlich gemacht für schwerste Straftaten, die angeblich nicht mehr verfolgt werden könnten, dass die auch zunehmend Ausnahmen eingeführt haben von dem Verbot der Vorratsdatenspeicherung. Also von Anfang an wurde zum Beispiel die Ausnahme gemacht, dass man gesagt hat, ihr könnt zwar nicht die komplette Bevölkerung ins Visier nehmen, aber ihr könnt zum Beispiel auf Gebieten, wo eine besonders hohe Gefahr von Straftaten besteht, auf die Gebiete beschränkt, könnt ihr gezielt sozusagen eine Vorratsdatenspeicherung vornehmen. Und das ist natürlich ein Einfallstor, je nachdem, wie man das definiert. Die EU-Kommission hat das jetzt zum Anlass genommen, um das Beispiel mal zu nutzen, um zu sagen, unter einer gezielten Vorratsdatenspeicherung stellen wir uns vor, alle Gebiete mit überdurchschnittlicher Kriminalität, ja, das sind dann schon mal alle Städte, weil alle Städte eine überdurchschnittliche Kriminalitätsrate aufweisen. Dann wollen sie auch wohlhabende Wohngebiete mit reinnehmen. Ich weiß nicht, ob es deswegen ist, weil das ihre Klientel ist oder weil da besonders viele Einbrüche begangen werden.
Das Wirtschaftskriminalität findet da statt.
Genau. Es geht aber auch darum, Kirchen, Schulen, Einkaufszentren und sogar Versammlungen sieht sie irgendwie an als Gebiete, wo man gezielt speichern könnte. Und sogar Parlamente werden als oder Gerichte werden als Einrichtungen angesehen, die eine Speicherung rechtfertigen soll. Und wenn man all diese Ziele zusammennimmt, wir haben das mal auf der Karte eingezeichnet auf meiner Homepage, da sieht man ganz große rote Fläche in Deutschland und vor allem umgerechnet auf die Bevölkerung. Wenn man es jetzt nicht nur nach Gebiet sieht, sondern wirklich, wie viele Menschen leben da eigentlich, sieht man, dass eine ganz große Mehrheit erfasst würden von einer solchen Vorratsdatenspeicherung, wenn die Kriterien so vage gehalten sind. In Belgien hat man es ganz auf die Spitze getrieben und hat gesagt, Gebiete mit hoher Kriminalitätsbelastung sind im Grunde genommen alle, weil man die Schwelle so definiert hat, dass sie im gesamten Staatsgebiet überschritten war. Und dann hat man eben dann die alte Vorratsdatenspeicherung im Grunde genommen als gezielte Datenspeicherung einfach nur anders berechnet, sage ich mal so. Und genau das droht jetzt eben mit den Plänen der EU-Kommission, dass man im Grunde genommen alten Wein in neuen Schläuchen nochmal verkauft. Schon ziemlich gesetzt ist das im Internet. Das heißt, die Kennung, mit der wir im Internet unterwegs sind, dass die auf jeden Fall monatelang und auch landesweit von allen gespeichert werden soll. Das sieht der Europäische Gerichtshof leider als nicht so sensibel an. Im Laufe seiner Rechtsprechung hat er sich der Meinung angeschlossen. Im Grunde genommen sagt ja die IP-Adresse wenig über uns aus und außerdem ist sie nötig, um die Kinder zu schützen. So ungefähr war die Argumentation. Und dabei wird natürlich verkannt, dass wenn man weiß, mit welcher Kennung wir im Internet unterwegs sind, kann man ja unser komplettes Nutzungsverhalten zuordnen. Ja, zum Beispiel, man kann zu Google gehen und fragen, wer hat alles nach diesem Suchbegriff gesucht? Und selbst die Leute, die nicht eingeloggt waren, können anhand ihrer IP-Adresse dann zurückverfolgt werden. Das Bundeskriminalamt hat zum Beispiel ist mal so vorgegangen, es hat auf seiner Homepage eine Infoseite über eine linksterroristische Vereinigung, über die sogenannte militante Gruppe veröffentlicht, hat dann geloggt, wer guckt sich eigentlich diese Seite an? Und diejenigen, die dann öfters oder wie Sie meinen, auffallend oft sich diese Seite aufgerufen haben, die wurden dann rückverfolgt und nachverfolgt. Man landete natürlich vor allem bei Universitäten und Forschern und so weiter. Also man hat niemanden gefunden. Aber das ist so die Herangehensweise, die man nutzen kann, wenn eben jeder Internetabruf und alles, wofür wir uns interessieren, uns verdächtig machen kann.
Ist das, machen die es auch in zum Beispiel, es gibt ja so Anwaltsfirmen, die spezialisiert sind auf Aktienmäntel kaufen, verkaufen, Firmen in Steuerfreigebieten öffnen. Also man kann ja da einfach eine Briefkastenfirma aus Steueroptimierungsgründen eröffnen mit Hilfe solcher Kanzleien. Werden die wohl auch gespeichert? Frage ich mich gerade.
Wenn Putin da investiert, schon.
Ja, okay, Putin.
Also, da Putin muss man unterscheiden.
Dann habe ich mich jetzt gerade, dann habe ich mich gerade gefragt, warum wir eigentlich immer so negativ sind. Gehen wir mal zurück zu Frau von der Leyen mit ihrem Köfferchen und dem Pfizer-Deal, der da in Form eines alten Nokia-Handys drinsteckt. Warum so negativ? Also ich glaube, es war einfach damals ganz schnelles Handeln nötig und sie hat das einfach getan. Sie ist einfach eine Macherin und das ging ihr, wie auch mit diesen Vorratsdaten, eigentlich nur es geht eigentlich immer nur um die Bevölkerung, um die Menschen und ihre Zukunft und dass sie gut und gerne leben. Eine andere Frage ist auch positiv. Ich meine, es ist ein wahnsinnig demokratischer Akt, dass man jetzt dort immerhin Fragen an die EU-Kommission stellen kann, betreffs dieser Initiative, die dann vermutlich nicht beantwortet werden. Aber man könnte das ja auch alles heimlich machen, oder? Also jetzt vielleicht Volker irgendwie oder ihr beide. Das ist ein bisschen vielleicht undemokratisch dann. Aber wer sagt mir als kleinem Arschloch zum Beispiel, dass das nicht schon längst passiert?
Ja, was nicht alles passiert, man kann es kaum glauben. Ich lese ja, oder vielleicht lesen das auch andere oder auch Zuhörer hier, lesen bestimmt auch in den Medien momentan, wie die böse Firma Palantir mit dem noch viel böseren US-Milliardär Elon Musk zusammen jetzt für den ganz bösen US-Präsidenten Donald Trump jetzt alle Amerikaner überwacht. Und ich muss da immer ein bisschen schmunzeln, weil ich wusste gar nicht, dass sie die Amerikaner weggelassen haben. Also eigentlich überwachen die uns alle und das schon die ganze Zeit und noch viel heißer VIP-Adressen. Die sind nämlich ganz groß, die Firma Palantir ist ganz groß im Bereich KYC, Know Your Customer. Also die sammeln alle Kontotransaktionen und je mehr man mit Plastikgeld bezahlt, desto mehr zählt man der Firma Palantir alles über, wirklich restlos alles über sein Leben. Und da betreiben die schöne zentrale Datenbanken, die sie, also die Cloud, ihr kennt alle das Cloud Computing, das Cloud Computing, das ist, was mit den Daten da passiert. Und die Firma Palantir ist, man sollte den Namen öfter sagen, weil die meisten kennen so die Firmen, die so auf der Vorderseite onstage agieren, also Instagram, Meta eben mit auch mit WhatsApp und so oder eben auch das ganz böse X, was irgendwie ist Facebook gerade gut oder böse? Ich bin nicht ganz aktuell. Ich glaube, das hängt auch davon.
Das ist einfach out. Das ist out.
Das ist einfach out. Okay, das ja, für alte Leute. Okay, ja, alte Leute sind nicht böse. Also von daher ist Facebook wieder gut. Und das sind ja die sogenannten asozialen Medien, Social Media, also gesellige Medien, hast du eigentlich wirklich übersetzt. Und es gibt eben dieselben Datenkranken auch backstage. Und Palantir ist die wichtigste davon, wenn, um nicht zu sagen die allerböseste, wie wir jetzt wissen, weil sie ja mit Donald Trump arbeitet. Ich bin mal gespannt, ob die EU und Palantir, die EU-Kommission und Palantir vielleicht irgendwann mal einen Deal finden, weil ab da wird Palantir ganz gut sein für die EU. Das kann ich mir vorstellen. Und dann ist die Vorratsdatenspeicherung in Form von IP-Adressen vielleicht auch nicht mehr so wichtig.
Das
wäre schon möglich.
Das mit Palantir, also ich meine, es hat sich ja, das Gute an unserer Zeit ist ja, dass wir alle nur noch nervös rumzucken und das Kurzzeitgedächtnis und das Langzeit geht es ja eh nicht mehr. Also dass das irgendwie auf höchstens 10 Minuten beschränkt ist. Also ich fand es erstaunlich, ja, wie dieser kurze Aufschrei war Palantir böse. Und dachte ich, warte mal, habe ich das nicht wunderbar auch beschrieben in meinen wahnsinnig tollen Büchern irgendwie, dass sie eh in allen Banken drinstecken und in Deutschland zumindest irgendwie, was ich damals oder England oder eigentlich auch überall schon in der Polizeisoftware und also die gibt es ja schon. Warum, was nehmt
uns? Wille, hast du,
weidet
da bin ich jetzt nicht
aus.
Ganz sicher, hattest du damals auch darauf hingewiesen, dass die auch US-Amerikaner überwachen?
Oh, scheiße. Die Amis, ja, scheiße.
Da ist das Problem.
Ah,
das sind
ist,
ja Menschen erster Klasse.
Ja,
und,
das ist, oh, mein Eurozentrismus war das.
Ja.
Grauenhaft.
Genau.
Es ist gut, dass du nochmal die Frage gestellt hast, was passiert eigentlich bisher schon? Und das können wir ja mal vergleichen, denn bisher ist es ja so, dass immerhin, wenn wir eine Flatrate nutzen, also zum Beispiel Telefon-Flatrate, Internet-Flatrate, da haben wir schon durchgesetzt, zumindest für Deutschland kann ich das sagen, dass die nur 1 bis 2 Wochen maximal lang solche Verbindungsdaten speichern können, denn zur Abrechnung ist es ja wirklich nicht nötig. Ihr könnt aber natürlich bei eurem Anbieter mal eine Datenauskunft einholen, da hat auch jeder einen Anspruch drauf und kann das dann ganz genau nachlesen, was gespeichert ist. Aber was der EU-Kommission jetzt vorschwebt, ist eine ganze Menge, was dazu kommt. Und zwar auch im Vergleich zu der vorigen Vorratsdatenspeicherung soll einiges neu dazukommen. Zum Beispiel ist es so, dass im Bereich Internetverbindungen soll jetzt eben neben den IP-Adressen künftig auch die sogenannten Portnummern gespeichert werden. Und die Portnummer ist jetzt sehr technisch. Es kann aber dazu führen, dass sehr viel mehr Daten gespeichert werden, weil mit jedem Aufruf einer Internetseite, je nach verwendeter Zugangstechnik, kann das zu Dutzenden oder sogar Hunderten von Einzelanfragen führen, wenn man jetzt künftig auch die Portnummer neu speichert. Und es kann sich auch auswirken auf die Standortdaten. Denn nach der alten Vorratsdatenspeicherung, die ja wie gesagt außer Kraft ist, war es so, dass zu Beginn einer Verbindung der Standort gespeichert werden muss. Also wenn ich anrufe oder angerufen werde, jeweils zu Beginn mein Standort. Jetzt kann es aber sein, dass nach der neuen Vorratsdatenspeicherung, wenn auch die Portnummern gespeichert werden und wenn jedes Mal, wenn der Port sich ändert, quasi mein Standort aufgezeichnet wird, dann wäre es quasi eine ständige Überwachung, denn jeder hat ja an seinem Smartphone die Datenverbindung ständig geöffnet, am Laufen quasi. Und da könnte es sein, dass da unsere Standorte komplett nachverfolgt werden und nicht mehr nur irgendwie zu Beginn einer Verbindung. Und was jetzt auch neu dazukommen soll, ist, dass die künftig eben nicht nur die Telefonie einbeziehen wollen und die Internetverbindung, sondern künftig auch Messenger-Dienste. Wie zum Beispiel WhatsApp, Signal, Threema und so weiter, ja. Die sollen künftig auch zur Vorratsdatenspeicherung verpflichtet werden. Und das bedeutet.
Warte mal, da fällt mir die Chat-Kontrolle ein. Hat das damit zu tun?
Die geraten zunehmend ins Visier, diese Dienste. Man sieht das schon, ne? Bisher haben wir eine Identifizierungspflicht, wenn wir eine SIM-Karte kaufen, also eine neue Prepaid-Karte oder einen neuen Vertrag, müssen wir unseren Ausweis vorzeigen, in Deutschland zumindest. Und künftig soll diese Registrierungspflicht auch für Online-Messenger gelten. Das bedeutet, man könnte überhaupt nicht mehr anonym per Threema zum Beispiel kommunizieren. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für alle, die sich politisch vernetzen, die vielleicht Whistleblower sind oder Hinweisgeber für Journalisten, für die Presse, dass man überhaupt nicht mehr anonyme Nachrichten soll verschicken können. Die Messenger müssten alle ihre Kunden kennen und sie müssten auch aufzeichnen, wer mit wem in Verbindung gestanden hat. Und das ist natürlich eine viel weiterreichende Qualität, als es bisher mit der Vorratsdatenspeicherung war, als sie für Telefon- und Internetdienste gegolten hat.
Und wenn sich ein Betreiber von Messengern weigert, das sind wir gerade, also mag vielschichtiger sein, auf dem ersten Blick sieht es so aus, als ob der Telekom-Gründer Herr Durov jetzt seit 6 Monaten, glaube ich, in Hausarrest sitzt in Frankreich. Kann sein, dass es da irgendwie, dass er mit irgendwas nicht einverstanden war. Aber das ist ja vielleicht ganz lustig, dann könnten ja alle Betreiber von solchen Messenger-Diensten irgendwie eine große WG machen, also praktisch so ein Luxusknast, wo sie dann in Beugehaft kommen. Ist doch ganz hübsch.
Leider sind auch ausländische Dienste haftbar, wenn sie in der EU ihre Dienste anbieten. Wenn sie das nicht machen, dann kann das zu solchen Festnahmen kommen, wie du schon erwähnt hast. Deswegen ist es halt nur noch zu umgehen, wenn du quasi dezentrale Dienste nutzt, also die du selbst betreibst. Das ist natürlich auch möglich und wird auch im Zusammenhang mit der Chat-Kontrolle überlegt. Wenn ich jetzt selbst einen Dienst aufsetze, dann bin ich nicht zur Vorratsdatenspeicherung verpflichtet, wenn ich das jetzt unentgeltlich mache. Ja, also das gibt Ausweismöglichkeiten und die ersten, die ausweichen würden, wären natürlich die Kriminellen, ja. Also, dass man die mit der Vorratsdatenspeicherung erwischt, ist unwahrscheinlich, weil sich das doch recht leicht noch umgehen lässt für diejenigen, die, für die es sich lohnt, die die Ressourcen haben. Man erwischt aber eben die Normalbürger, ne? Und diejenigen, die sich nicht zu helfen wissen. Und die Vorratsdatenspeicherung hat halt einen enormen Abschreckungseffekt. Ich habe da im Jahr 2022 nochmal eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben als Europaabgeordneter in 9 europäischen Ländern. Und da kam dann eben heraus, dass zum Beispiel in Deutschland fast die Hälfte der Befragten darauf verzichten würden, einen Eheberater, Psychotherapeuten oder eine Entzugsklinik anzurufen, wenn sie wüssten, dass dieser Kontakt registriert wird, weil man ja quasi schon aus dem Anruf schließen kann, aha, Eheberater, Psychotherapeut, Entzugsklinik, ne, man weiß genau, worum es geht. Und europaweit haben das 1/3 der Menschen gesagt, dass sie auf solche Beratungen verzichten würden. Und wenn jemand in Notsituationen keine Hilfe, Beratung mehr in Anspruch nimmt, kann das eben wirklich auch Menschenleben gefährden oder zu Gewalt führen. Und deswegen dient es eigentlich unserer Sicherheit, dass man nicht alles auf Vorrat speichert, dass anonyme Anrufe möglich sind. Ich erinnere mich an einen Mitarbeiter der Telefonseelsorge, der mal erzählte, da rief jemand an, der trug sich mit dem Gedanken, Amok zu laufen an der Schule, ne? Wie wir es jetzt gerade wieder erlebt haben in Österreich. Und die Telefonseelsorge konnte dann denjenigen davon abbringen und ihn überzeugen, das sein zu lassen. Und die Polizei beschwerte sich natürlich hinterher, warum zeichnet ihr das nicht auf? Den wollen wir natürlich verfolgen, durchsuchen, was weiß ich, irgendwas konfiszieren. Aber da richte ich es natürlich umgekehrt. Nur weil das nicht aufgezeichnet wurde und weil man ohne Angst da anrufen kann, können sich solche Menschen, die sich vielleicht mit solchen Gedanken tragen oder die selbst gewalttätig sind, auch an solche Beratungsstellen wenden. Und das ist ein ganz wichtiger Sicherheitsfaktor.
Und eigentlich in fast jeder unserer Folgen frage ich die Idiotenfrage, welches Interesse hat die EU-Kommission und welches Interesse haben die Länder, die Staaten, die Regierung? Also geht es denn um den Schutz der Bürger? Worum geht es? Was wären eure Mutmaßungen in dem Fall? Also gerade wenn sowas immer wieder kommt und immer wieder. Und es ist ja so, dass man als Datenschützer oder Aktivist irgendwie gar nicht, wie immer, kaum nachkommt, oder? Das wird überall, werden Granaten gezündet. Und worum geht's letzten Endes?
Ja, stellenweise ist es aber auch lustig, Bille. Also es ist nicht nur mühsam, es ist auch mühsam, das gebe ich zu. Also manchmal, also zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung, die geht mir persönlich ein bisschen auf den Keks, weil es immer derselbe Scheiß ist seit 20 Jahren. Also irgendwann könnten wir mal was Neues reden und zack, bumm. Gestern hat die französische Regierung eine wunderschöne neue Idee. Die möchte nämlich Twitter, das X von Elon Musk, jetzt als Pornodienst einstufen, um es zu kontrollieren. Und wenn X ein Pornodienst sein soll, dann habe ich schon so den Eindruck, okay, dann geht es wirklich um Kontrolle. Und das ist etwas, das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Vorratsdatenspeicherungsdiskussion. Die Vorwände höre ich schon auch. Also wir hatten ja mal die Zensursula-Diskussion, als die liebe Ursula von der Leyen noch nicht EU-Korruptionspräsidentin war. Dann hatten wir, also da ging es darum, die armen Kinder zu schützen, indem man seltsamerweise versteckt, dass Kinder vergewaltigt werden, statt es öffentlich anzuprangern, damit die Strafverfolgung endlich ihre Arbeit machen kann und solche Täter schnellstmöglich zur Rechenschaft zu ziehen. Also man wollte es verstecken, seltsamerweise, also völlig widersinnig. Wir hatten lauter seltsame Dinge, sage ich mal zusammenfassend. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir die Auswirkungen der Maßnahmen anschaue, die immer am wenigsten begeistert waren, waren die Strafvermittler, die den Job haben selber. Und wir natürlich als Datenschützer waren überhaupt nicht begeistert. Und was wäre dann jetzt der Erfolg gewesen? Es geht um Macht und Kontrolle. Es ist so einfach. Es ist auch ein bisschen trivial. So wie die meisten Menschen immer wieder vergessen, muss man immer wieder erwähnen, dass es im Kapitalismus durchaus auch mal ums Geld geht, überraschenderweise. So geht es in der Politik tatsächlich hin und wieder um Machtpositionen. Also wird tatsächlich so. Das ist übrigens nicht mal falsch, beides nicht. Aber es wird oft vergessen, gerät so als Verschwörungstheorie quasi in den Hintergrund, muss man vielleicht wieder nach vorne auf die Bühne bringen, nochmal aussprechen. Hallo, wir reden über Politik. Selbstverständlich geht es hier um Macht. Genauso, wenn wir über Wirtschaft reden, worum geht es dem Herrn Musk? Na, ums Geld natürlich erstmal. Ist ja klar, ich meine, der ist nicht Milliardär geworden, weil er super gerne Geld ausgibt und ganz wenig nur einnehmen will. Das war nicht der Grund. Und so ist es auch bei Politikern. Wenn Politiker sehr viel Macht haben, dann liegt es einfach daran, dass sie die meistens über Jahre und Jahrzehnte angesammelt haben. Und der Fairness halber immer noch gleich wieder der Einwand, das ist auch grundsätzlich mal richtig so, wenn du in der Politik was machen willst, musst du eine Machtposition kriegen, damit du überhaupt mal was machen kannst. Also das ist schon okay. Nur das mit der Macht ist wie mit dem Geld. Diese Dinge, also dem Geld ist natürlich auch eine Art geronnene Macht, könnte man sagen, verhalten sich also ganz ähnlich. Diese Dinge verhalten sich halt nun mal so, die kriegen ein Eigenleben und auf einmal vergisst man ganz, weshalb man die Macht haben wollte. Und es geht nur noch darum, mehr zu kriegen, weil man ja seit 20 Jahren nichts anderes gemacht hat, als versuchen, die Macht zu kriegen, die man eigentlich haben wollte, um irgendwas zu machen. Und dann vergisst man irgendwann, was war denn dieses irgendwas? Und es geht um die Macht. Und das Gefühl habe ich, also meine Interpretation ist, das ist so eine Art Deformation professionell für Politiker. So wie es für, sag mal, für Leute, die sich im Kapitalismus betätigen, gleich als Unternehmer, Aktionär, Investor, als was auch immer, ist es eben so, es geht nur noch ums Geld und man vergisst ein bisschen, habe ich bei vielen auch den Eindruck, also wenn du jetzt 200 Millionen hast, warum willst du 300? Das ist, um was geht es dann noch? Und das ist so, es bekommt so ein Eigenleben, die Macht bekommt ein Eigenleben, einen Selbstzweck und die Leute sind rein machtgetrieben und vergessen ganz, was ihre eigentliche Aufgabe gewesen wäre. Also die Frau von der Leyen wurde ja nicht einmal als Korruptionspräsidentin eingesetzt, sondern, also gewählt wurde sie ja eh nicht, aber bestätigt wurde sie, nachdem sie eingesetzt wurde, immerhin, das ist schon mal was, so ähnlich wie Demokratie rückwärts, eben EU, aber die hat vergessen, was sie eigentlich tun soll. Das ist wirklich so, das ist wie, nein, Ursula, wenn ich dich mal beim Wort nehmen darf, du musst nicht den Bill Gates anhimmeln für seine Leadership, wie du gesagt hast. Und es ist ganz wichtig, wir haben den Rechtsstaat und die Gerichte nicht, damit du sie wegignorierst. Also, und ja, das ist dringend nötig, wenn ein solches Urteil da ist, dass du das akzeptierst und dich dann, wie wir alle auch, danach richtest. Und dafür haben wir die Gerichte und den Rechtsstaat erfunden. Das machen wir nicht einfach so. Es war auch nicht, um dich zu ärgern oder so, sondern das ist einfach, damit wir Spielregeln haben und eine Möglichkeit von Schiedsrichtern, die das Ganze so beeinflussen, dass wir zusammen das gesellschaftliche Spiel erfolgreich mehr oder minder durchführen können. Also das hat ja einen Zweck und dieser Zweck, der verschwindet einfach und ich glaube, jetzt wäre ganz dringend die demokratische Korrektur notwendig. Das ist nämlich in der EU extrem schwierig, ohne Demokratie demokratische Korrektur zu machen, ist halt nun mal nicht einfach. Verstehe ich, dann geht es nur über die Straße, aber langsam reicht's. Man müsste da mal jemanden, Entschuldigung bitte, in den Hintern treten. Es reicht jetzt, hallo, bis hierher und nicht weiter. Hier ist Stopp. Nein, wir machen nicht schon wieder Vorratsdatenspeicherung. Und ja, wenn es ein Gerichtsurteil gibt, dann lesen wir das durch, nehmen es zur Kenntnis und versuchen uns dann daran zu halten. Weil dafür haben wir die Gerichte gebaut. Dafür finanzieren wir die auch. Also das ist so meine Ansage. Und da muss jetzt jemand Drittes kommen. Ich habe noch keine Ahnung, wer das in der EU sein kann, weil es ja keine Demokratie ist. In der Demokratie wäre völlig klar, wer das ist, der Wähler. Weg mit der Frau. Also das geht gar nicht. Wenn sie die Korrektur nicht akzeptiert, dann muss sie zurücktreten und dann muss jemand anders den Job übernehmen, der das noch nicht vergessen hat, bis vielleicht der auf dieselbe Leimspur geht, zutiefst menschlich eben, vergisst, was außer Macht noch alles wichtig ist, nämlich alles andere ist viel wichtiger. Die Macht wäre nur dazu da, dass man was machen kann. Und wenn der das dann wieder vergisst, den wieder zu ersetzen. Und dafür hatten wir mal das demokratische Spiel. Nur, wie ersetzt man eine Person, die eingesetzt wird? Ich weiß es nicht. Bille, Patrick, ihr wisst über die EU sehr viel. Der Patrick war EU-Abgeordneter. Bille, du bist es. Habt ihr eine Ahnung, wie man die Frau zur Raison kriegt?
Ihre Ponys entführen? Ich weiß es nicht. Naja, die ist ja nicht ohne Grund dort eingesetzt worden. Ne? Also die hat ja ihre Agenda zu erfüllen. Und also ich weiß nicht. Ich denke ja immer noch, die Macht der Öffentlichkeit wäre eigentlich sehr groß, wenn man sie denn dazu bewegen würde, Dinge zu verstehen in ihren ganzen Auswirkungen. Und das geht dummerweise nur, glaube ich, populistisch, oder? Also so etwas wie Vorratsdatenspeicherung, Chatkontrolle kann ja nur so relativ mit kleinem Widerstand von Aktivistinnen und Patrick und mir und Volker stattfinden, weil die Menschen immer noch ihrem Staat vertrauen. Ich glaube, man gewänne sehr viel, wenn sich jeder vorstellen würde, dass eine von ihm verteufelte Regierung die Macht übernehme. Also wenn jetzt wirklich irgendwie faschistoide Parteien wie in Italien zum Beispiel an die Macht kämen oder Kommunisten gibt es irgendwo Kommunisten? Ja, in Graz gibt es eine kommunistische Bürgermeisterin, die haben sie jetzt ganz gut.
Gibt's, ja. Aber ich glaube, die sind gar nicht so übel.
Ja, aber
du meinst das mit Faschismus, meinst jetzt nicht die EU-Diplomatin für den Kontakt zu den USA, oder?
Nein, ich meine so richtig ordentlich, was sich so jeder unter Faschisten vorstellt, eben einfach. Wenn man sich vorstellen würde als einzelner Mensch, irgendwie die haben jetzt irgendwie das Sagen, die Faschisten / Kommunisten, der Mensch ist einfach schwarz-weiß, oder? Dann könnte das ja zu einem Begreifen führen, was das eigentlich bedeutet in Kontext irgendwie Vorratsdatenspeicherung, die Chat-Kontrolle, eben genau, jetzt habe ich die mit reingemerkt, mit irgendwie den neuer, immer besser werdenden AI-Anwendungen, Supercomputern, die dann irgendwann selber entscheiden können, wer ist Gefährder und wer nicht, indem sie einfach die Daten durchforsten. Und also eigentlich gäbe es ganz viel Grund, sich aufzuregen, nicht irgendwie angststarr zu werden, aber sich aufzuregen, weil das geht ja wirklich nicht mehr um irgendwie diese abstrakten Daten, sondern es geht um dein Leben, um dein Privatestes, so wie eigentlich auch schon bei der, haben wir schon geredet über die, Gott, mein Gehirn, die elektronische Patientenakte, wo es auch eigentlich ähnlich, ich erinnerte mich, als Patrick vorhin redete von den ausbleibenden Anrufen aus Angst der Aufzeichnung von Therapeuten oder Nottelefone. Ich meine, das müsste ja nun eigentlich auch alle betreffen, die eingewilligt haben oder eben sie nicht widersprochen haben, dass alle die intimsten Daten irgendwie im Netz landen, in einer sicheren Cloud. Aber das passiert ja auch nicht richtig, oder? Also das sind ja die schwachen Argumente, die immer wiederholt werden. In dem Fall sind irgendwie, es wird dein Leben retten, wenn du nach einem Unfall eingeliefert wirst. Dass jetzt irgendwie deine Psychotherapeutin irgendwie lesen kann, was für Gegenstände in deinem Analtrakt steckten. Das war da, glaube ich, ist den meisten nicht klar. Ich verzettle mich gerade, merkt ihr es auch?
Naja, eine aktuelle Ordnung ist ja... Ja, nee,
das Problem ist, dass du recht hast.
Ja, es ist einfach so meandernd, oder? Es hört nicht auf. Es ist irgendwie so diese Fassungslosigkeit des ganzen Zusammenspiels von eben dem Recht auf Offline-Leben, was es nicht mehr gibt oder was ausgehebelt wird, mit dem Zwang zu einem Smartphone oder einem lesbaren, auslesbaren, überwachbaren Endgerät, ohne dass du nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kannst. Also es ist alles irgendwie folgt einem Plan, der so gut ist, dass ich ihn mir hätte ausdenken können. Oder?
Glaube ich gar nicht, übrigens. Glaube ich gar nicht. Nee? Ich glaube nicht an den Big Master Plan in der Überwachung. Ich glaube was anderes. Es ist, du brauchst, und da braucht es auch übrigens keine Verschwörung. Ich bringe hier mal eine Anti-Verschwörungstheorie, also hier gibt es sicher keine Verschwörung. Theorie. Und zwar, wenn du Leute motivieren willst, etwas zu tun und sie erkennen auf den ersten Blick, das ist in meinem Primärinteresse. Das bedient ja genau das, was ich will. Dann machen die auch mit, ohne dass du mit ihnen eine Verschwörung aufziehen musst. Du musst dich nicht mal absprechen mit den Leuten. Meistens reicht es, wenn du das veröffentlichst, was du tun willst, dann kriegst du ganz viel Unterstützung. Einfach von Leuten, mit denen hast du noch gar nicht gesprochen. Einfach deshalb, weil die das ja auch wollen. Und weil es ja voll in ihre Interessen geht. Und wenn du sowas machst, und da sind wir leider bei den ganzen Überwachungstechnologien, es ist auch kein Zufall, dass das Geldverdienen mit Überwachung, also mit den großen Datenkraken, Meta, Google, Palantir und so weiter, das ist die Cash-Seite, könnte man sagen. Die machen fett Profit mit dem Zeug, indem sie die Daten natürlich alle verscheuern, legal oder illegal, ist eine andere Frage. Ist aber eine Detailfrage, weil im Kapitalismus gilt immer, dass all das legal gemacht wird, was möglich ist, und dass alles illegal gemacht wird, wo man nicht so leicht erwischt wird, wo es sich noch lohnt und die Strafen nicht hoch genug sind. Das ist eine alte, sehr traurige Erkenntnis vieler Juristen. Ich weiß nicht, Patrick wird mir gleich hoffentlich widersprechen, aber er grinst, ich habe noch nicht das Gefühl. Und das fällt voll zusammen mit, ich bin Politiker, ich will mehr Macht, ich will Sachen machen. Zack, wenn ich da mitmache, kriege ich fett Macht dazu, da mache ich mit. Und dann brauchst du keine Verschwörung, du brauchst auch keinen Masterplan und dann erklärt sich auch, es ist auch gar kein Big Masterplan notwendig für, wir kriegen immer noch mehr Überwachung, weil ja alles das immer zwei Dinge bedient. Katsching in der Kasse bei Peter Thiel und wow, geil, ich habe mehr Macht bei den Damen und Herren Politikern in der Exekutive. Und die hast du dann automatisch. Du kannst also mit jeder Scheißidee kommen, was man jetzt noch überwachen kann, was man noch dazu machen kann. Und die Ausreden, die wiederholen sich ja. Also das gibt mir Sicherheit. Nee, ist gelogen seit 2001, seit dem 11. September, wo dieser Wahnsinn angefangen hat. Wir müssen auf furchtbare Terroranschläge mit Totalüberwachung reagieren. Das gibt mir Sicherheit. Nein, es hat nicht mehr Sicherheit gebracht. Es hat weniger Sicherheit gebracht, unterm Strich. Stimmt nicht. Wir müssen die Kinder schützen, höre ich jetzt seit 20 Jahren. Nein, stimmt nicht. Kinder schützt man, indem man sich für Kinder einsetzt und nicht für das Verstecken von Kindervergewaltigungen. Und auch nicht dadurch, indem man alle Leute, die sowieso keine Kinder vergewaltigen, mit überwacht, sondern indem man sich in der Ermittlung auf die konzentriert, die solche schrecklichen Verbrechen begehen, dass man die dann kriegt. So schützt man unter anderem Kinder. Also es stimmt alles gar nicht, aber die Ausreden wiederholen sich und das ist ein Muster. Und ich glaube, das Muster ist, mehr Überwachung bringt Geld und ist politisch geil, weil bringt Macht. Und wir nehmen immer die gleichen Ausreden, weil uns fallen vielleicht auch gar keine anderen ein. Außerdem, wenn das so läuft, ist ja gut so. Also das ist eher so ein bisschen, jetzt wird es ein bisschen zynisch, sogar bei mir, muss ich zugeben. Aber das ist so ein bisschen mein Eindruck. Ich glaube, das ist ein Selbstläufer. Wir müssen irgendwann aus der Nummer raus, dass wir das überhaupt noch so diskutieren, dass wir noch Leute, die sagen, wir brauchen in einer freiheitlichen Gesellschaft noch mehr Überwachung. Nee, wir haben viel zu viel davon. Wir müssen jetzt diskutieren, wenn wir den Scheiß wieder weg haben. Weil wenn wir da mal einen Strich ziehen und gucken, Review, wie gut ist es denn gelaufen? Welche der angeblichen Ziele wurden erreicht? Das sieht ja überhaupt nicht gut aus. Und dann weg mit dem Scheiß hat nichts gebracht. Lass uns mal diskutieren, was das bringen könnte. Zum Beispiel, wie kann man Strafverfolgungsorganisationen so ausstatten, dass sie tatsächlich ihre Arbeit machen können? Also da gibt es ja auch ganz viel, so im Bereich Wirtschaftskriminalität, die Finanzbeamtin, die Comex verfolgt hat in Deutschland, hat hingeschmissen. Und sie war sehr deutlich in ihrer Aussage, warum sie hingeschmissen hat. Sie hat null Support, sie hat kein Budget. Sie kriegt nur Gegenwind, sie hat echt keinen Bock mehr, sie reißt sich ihren Arsch auf, um was richtig Wichtiges zu machen für die Gesellschaft. Der größte Betrugsfall aller Zeiten, Herr Scholz hängt mitten mit drin, unter anderem, und sie kriegt keine Unterstützung, jetzt reicht es ihr, sie wird ihr nicht ihr ganzes Leben da rein investieren und hat keinen Support. Und wir schulden dieser Frau und übrigens auch allen anderen, die sich für so etwas einsetzen, den notwendigen Support. Und das müssen wir diskutieren. Was wir also eigentlich müssen, ist die politische Diskussion mal wieder wenden. Wir müssen aus dieser Wahnvorstellung, die uns alle befallen hat durch die schrecklichen Anschläge da am Anfang des Jahrtausends, wieder herausfinden und zur Vernunft kommen. Und etwas anderes wird uns nicht übrig bleiben. Dieser ganze Überwachungsscheiß muss weg. Und wenn jemand das
milliardenfache Verletzung von Menschenrechten zum Geschäftsmodell macht, wie die Firmen Meta, Google und so weiter das eben haben, da muss man sie zur Verantwortung ziehen und ihnen mal zeigen, wo der Battle im Mosfold hier reicht. Das ist nicht ein Geschäftsmodell, das ist eine Frechheit. Anderen Menschen die Rechte zu verletzen, kann nicht dein Geschäft sein. Tut mir leid, such dir was Gescheites. Irgendwas, was nützlich ist.
Ja, also, mach was mit Tieren.
Ja, oder setz dich ein, anderen Menschen zu helfen. Oder ist egal, irgendwas, wo mal richtig viele Menschen was davon haben, nicht nur du, die Cash einsammelst. Das ist zu wenig.
Was ich schwierig finde.
War der Kapitalismus nicht gedacht.
Was ich schwierig finde, ist, dass eigentlich bis jetzt die einzigen Wege, irgendwie teilweise der Überwachung zu entgehen, machen dich als, ich habe diese Wortkombi noch nie verwendet, unbescholtenen Bürger, das klingt so dämlich. Also als normale...
Ja, ist ein Widerspruch in sich für Linke.
Als normale Fleischmuffe musst du zum ersten Mal irgendwie, wenn du dein Recht auf Privatsphäre ein Minimum davon haben möchtest, musst du zum einen dich verhalten wie jemand, der etwas zu verbergen hat. Also du musst irgendwie dein scheiß Smartphone zu Hause lassen, du musst irgendwie Tor benutzen, du musst gucken, wie du noch irgendwo in England, gibt es die noch, an anonyme SIM-Karten kommst. Du musst gucken irgendwie, wie mache ich das, kapiere ich Freifunk zum Beispiel, oder? Also es ist mit Zeitaufwand verbunden und du musst dich eigentlich vor dem Staat, der du bist, theoretisch verstecken, oder? Und das kann ja wirklich nicht auf Dauer der Weg sein. Und das ist wahrscheinlich auch den meisten zu mühsam, oder? Zumal das mit dem Smartphone zu Hause lassen eben auch nicht mehr richtig funktioniert, wenn du Bahn fahren willst, zum Beispiel.
Also, ich denke auch, dass gerade diejenigen, die nichts auf dem Kerbholz haben, die dummen sind bei der ganzen Nummer. Aber vielleicht, um nochmal einen Perspektivwechsel zu machen und aus Sicht der Strafverfolger oder jedenfalls ihrer Chefs zu argumentieren, wie hier die Vorratsdatenspeicherung, die Forderung begründet wird, ist es natürlich so, dass die sehen Einzelfälle, wo man nicht weiterkommt, weil Daten nicht vorhanden sind, nicht so lange gespeichert wurden, wo man sich dann verspricht, hätte man nur diese Daten, könnten wir so viel mehr Fälle aufklären, bis hin zu Kindesmissbrauch und sonstigen schrecklichen Straftaten. Dabei wird aber vergessen, dass zum einen die Aufklärungsquote bei Straftaten im Netz gar nicht so schlecht ist. Also sie ist sogar etwas höher als der Durchschnitt. Etwa 60% der Straftaten im Netz werden tatsächlich schon heute erfolgreich aufgeklärt, ohne Vorratsdatenspeicherung. Und wir sehen auch sowohl im zeitlichen Verlauf, also verglichen mit dem Zeitraum, wo eine Vorratsdatenspeicherung in Kraft war, als auch im internationalen Vergleich, im Vergleich zu Ländern mit und ohne Vorratsdatenspeicherung, dass die Aufklärungsquote im Grunde genommen gar nicht abhängt von diesem Ermittlungsinstrument. Obwohl man ja meinen sollte, wenn monatelang die komplette Bevölkerung alles nachvollziehbar ist, müssten viel mehr Straftaten aufklärbar sein. Also in den Statistiken schlägt sich das nicht wieder, diese Hoffnung. Und umgekehrt ist eher zu befürchten, dass so eine Vorratsdatenspeicherung auch kontraproduktiv sein könnte, denn sie verleitet ja zum Beispiel im Internetbereich dazu, dass ich dazu aufrufen muss, nutzt alle Anonymisierungsdienste, nutzt alle, und sei es VPN-Dienste, die nicht loggen, also ausländische Dienste und so weiter. Und bei der letzten Vorratsdatenspeicherung haben tatsächlich viele Menschen, ich glaube ein Drittel der Befragten in einer Umfrage gesagt, sie schützen sich mit einem solchen Anonymisierungsdienst. Und wenn so viele Leute sich dessen bedienen, bedeutet das natürlich auch für die Ermittler, dass selbst da, wo sie bisher 1-2 Wochen lang noch nachverfolgen können, dass sie es dann eben nicht mehr können, weil dann eben ein ausländischer Dienst genutzt wird, der überhaupt nicht mehr speichert, auch nicht für 1 oder 2 Wochen. Und deswegen glaube ich, dass unter dem Strich, wenn man die Effekte mit einbezieht, die kontraproduktiven Effekte, dass sich so erklärt, dass man unter dem Strich die Aufklärungsquote auch nicht steigern kann mit der Vorratsdatenspeicherung. Und dann kommt natürlich noch das dazu, was Volker gesagt hat und was du gesagt hast zum Thema Vertrauen in den Staat, dass wir halt doch sehen, dass solche Instrumente, wo sie in der Hände autoritärer Regierungen sind, missbraucht werden. Wir haben ja gesehen, Ungarn hat eine Spyware wie Pegasus missbraucht, um jetzt Medienschaffende auszuspionieren, die kritisch berichtet haben. Polen hat es missbraucht, um gegen Oppositionelle oder sogar Staatsanwälte ihre Smartphones auszuspionieren. In Spanien wurde das verwendet, um die Unabhängigkeitsbewegung zu infiltrieren. Aber auch bei uns, wo ja jetzt noch nicht offiziell eine autoritäre Partei die Macht übernommen hat, muss man ja nur in die Datenschutzberichte reinschauen, um zu sehen, dass Polizistinnen und Polizisten gerne mal Daten abrufen über ihre Nachbarn, über Mietinteressenten, über Ex-Freunde oder auch überhaupt nur über Frauen, die sie interessieren und sympathisch finden. Also, dass unsere Daten sicher wären in der Hand der Polizei, da muss man schon sehr naiv sein, um das zu glauben. Und vielleicht ein letzter Punkt noch, weil Volker nochmal die Gerichtsurteile ansprach. Also es ist so, dass vordergründig bewegen sich diese neuen Pläne zur Vorratsdatenspeicherung schon angeblich in dem Bereich, den der Europäische Gerichtshof zugelassen hat. Ja, also IP-Adressspeicherung hat er leider zugelassen. Und im Bereich der Verbindungs- und Standortsdaten, dass man gezielt speichert in bestimmten Bereichen, ist auch die Tür leider geöffnet worden. Aber man interpretiert das natürlich so exzessiv um, dass man im Endeffekt dann doch möglichst nah an die alte flächendeckende Vorratsdatenspeicherung ran möchte. Und auf diese Art und Weise kommt man im Endeffekt zu einer Situation, die schlimmer ist, als bevor wir die Richtlinie gekillt haben, eben weil noch weitere Dienste einbezogen werden, Stichwort Messenger-Dienste. Und deswegen droht halt das Ergebnis jetzt dieser anstehenden Reform zu sein, eine Vorratsdatenspeicherung 2.0, schlimmer, als wir sie vorher hatten. Und deswegen ist es immer gut, möglichst früh reinzugrätschen, möglichst früh zu widersprechen. Und wir haben im Moment eine Anhörung am Laufen, an der auch wirklich alle Bürger und alle unsere Zuhörerinnen, Zuhörer teilnehmen können. Von der EU-Kommission Anhörung zu den Plänen zur Vorratsdatenspeicherung. Da kann jeder seine Meinung sagen, schön reinschreiben in ein Textfeld, in ein Freitextfeld. Und da will ich doch mal herzlich dazu einladen, das zu tun, schon allein deswegen, weil hinterher eine Auswertung veröffentlicht wird, wie viel Prozent der Teilnehmer an dieser Umfrage waren kritisch und wie viele positiv eingestellt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal darauf abzulassen.
Das sollten wir als Serviceleistung dann unter diese Folge einfach den Link schnell dallern.
Ja.
Oder auch vereinfacht jetzt, also ich habe das einfach in Deutsch nicht gefunden, das ist ja mal ein bisschen Hinderungsgrund für deutsche Menschen. Sonst hätte ich das schon in die verbotenen Dienste wie Twitter oder was es sonst noch Bösartiges gibt, stellen. Wenn ihr einen guten Link findet, mir den mal rüber. Ich bin gerade damit beschäftigt, Menschen zu überwachen. Frau von der Leyen, ich habe eine Kamera an ihren Ponyhof installiert, um einfach zu sehen, ob die Tiere wohl auf sind, dass sie nicht wieder irgendein Pony tot reitet. Ja, gut. Ich finde, wir haben eine Stunde sehr erbaulich geredet. Oder hat noch jemand ein tolles Schlusswort? Alles scheiße? Nein.
Ich glaube, Mietrich hätte ein Schlusswort, aber er ist eingefroren.
Oh, das ist so schade. Oh,
ja,
Mann.
Weil er hat ziemlich gute Schlussworte. Dann muss das ich mir ein Schlusswort ausdenken.
Mach du mal.
Ich gehe wie immer voll in den Optimismus. Lasst uns eine Möglichkeit finden, die lustige EU endlich zur Ressort zu ziehen und in eine Demokratie umzuwandeln. Es reicht. Und wir finden eine.
Ich habe da so ein Buch geschrieben.
Ja, eben. Zum Beispiel.
Mir fällt da auch nichts mehr ein.
Wollte offenbar jemand keinen optimistischen Abschluss hören, ne?
Doch, also, Patrick, hau rein.
Oh, komm, gib ihn rüber.
Ne, bei der Vorratsdatenspeicherung haben wir es doch geschafft. Da haben wir eine richtige Bürgerrechtsbewegung auf die Straße gekriegt und eine richtige Protestbewegung. Und hinterher hat uns der Europäische Gerichtshof auch noch Recht gegeben und die ganze Richtlinie gekillt. Das zeigt, dass Widerstand hilft, Widerstand funktioniert. Und um es jetzt nochmal zu sagen, die würden ja nicht so einen großen Aufwand betreiben, um das wieder einführen zu wollen, wenn das eh schon alles liefe. Ja, man sieht schon, die wollen mehr, die wollen uns knacken und deswegen Widerstand lohnt sich.
Okay, dann sage ich auch, Widerstand immer gut. Wir werden die Welt retten. Da glaube ich jetzt gerade selber nicht dran, aber schwamm drüber.
Egal, ich glaube für dich.
Vielen Dank, ihr beiden. Bis zum nächsten Mal, wo wir wieder ein heiteres Thema aus der Digitalisierung, der wunderbaren Welt der Digitalisierung finden werden. Also, ja, ihr süßen Hasen, ich sage auf Wiedersehen und Tschüssikowski.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, macht's gut. Ciao, ciao.
Diese Gesprächsrunde wurde Ihnen präsentiert von Sibylle Berg, fraktionsloses Mitglied des Europäischen Parlaments. Ein letzter Hinweis: Die ausschließliche Haftung für diese politische Tätigkeit bzw. Informationstätigkeit trägt das diese Tätigkeit finanzierende Mitglied. Das Europäische Parlament haftet nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen. LOL.